ARD.
Strafrunde Frankreich. Das ist wirklich, es geht einem durch Mark und Bein, wenn die Halle hier brüllt, wie der Hall von einer Tribüne auf die andere zurückfährt. Es ist ein donnerndes Schreien.
Die Entscheidung fällt beim letzten Schießen. Frankreich nur knapp hinter Deutschland. Justus Strelo, nervenstark, trifft. Ganz Schalke eskaliert.
Was für ein Jahresausklang für Justus Strelo und Janina Hettich-Walz. Herzlichen Glückwunsch den beiden zum Sieg auf Schalke.
War eine grandiose Atmosphäre. Es hat mega Spaß gemacht. Und wenn man dann so gut performt, dann umso besser.
Biathlon und Schalke, das ist eine ganz spezielle Verbindung. Ein Fußballstadion verwandelt sich plötzlich in eine Winterlandschaft. Rasen raus, Schnee rein.
Etwa 100 LKW-Ladungen wurden verteilt. Der ökologische Fußabdruck wird zum Glück neuerdings nicht mehr totgeschwiegen. Zudem greifen in den nächsten Jahren neue Konzepte.
Wir müssen natürlich Lösungen entwickeln, wie wir es schaffen, zukünftig auch Skigebiete aufzustellen, dass die zeitgemäß funktionieren können. Auch natürlich, dass sie finanziell funktionieren können.
Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Ja, wir sind heute an einem ziemlich besonderen Ort. Hier rollt nämlich normalerweise der Ball. Und jetzt, da liegt einfach Schnee. Willkommen beim Biathlon auf Schalke. Wintersport mitten im Fußballstadion. Also Profis hautnah, aber an einem Ort, an dem Wintersport eigentlich so gar nicht zu Hause ist. Und genau deshalb wollen wir heute drauf schauen. Was bedeutet dieses Event eigentlich für den Wintersport? Ist das ein einmaliges Spektakel oder der Startschuss für mehr davon? Und natürlich müssen wir auch über das Thema sprechen, das gerade überall im Wintersport mitschwingt, Nachhaltigkeit. Denn klar, so ein Stadion wird nicht mal eben von allein zur Biathlon-Arena. Da wird ordentlich Schnee rangekarrt, verteilt und vor allem auch vorbereitet. Und wir haben heute den perfekten Gast dafür, für dieses Thema. Er war selbst schon mehrfach beim Biathlon auf Schalke mit dabei. Hallo, lieber Arndt Pfeiffer. Schön, dass
Hallo,
du da bist.
Hallo, ich freue mich. Danke.
Ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus. Ist Biathlon auf Schalke nachhaltig? Kann Wintersport überhaupt nachhaltig sein?
Ich glaube schon, dass Wintersport nachhaltig sein kann. Wie nachhaltig diese Veranstaltung insgesamt ist, ja, das müsste man wahrscheinlich errechnen, ne? Also wie viel Energie hat es gekostet, den Schnee herzustellen, hierher zu fahren, auszubringen? Was passiert hinterher damit? Also da kommt wahrscheinlich schon etwas zusammen. Man kann natürlich auch sagen, okay, die Leute, die hier hinfahren und sich das heute anschauen, fahren vielleicht nicht woanders hin, zu einem Weltcup nach Ruppolding, Novo Mesto oder fliegen nach Oslo. Das könnte man vielleicht wieder entgegenrechnen. Also ich finde es ganz schwierig, das greifbar zu machen. Wie viel nachhaltiger ist denn ein normaler Weltcup im Vergleich zu dieser Veranstaltung?
Also Nachhaltigkeit ist ein Rechenspiel, wenn ich
glaube schon.
Kann.
Ich denke schon, dass Nachhaltigkeit viel mit Rechnerei zu tun hat. Und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man etwas schön rechnen kann. Jeder, der vielleicht ein E-Auto hat, kann ja irgendwie ein CO2-Zertifikat verkaufen, eins irgendwie pro Jahr. Ich weiß nicht, ob dadurch irgendwem geholfen ist, aber ich glaube, es wird viel gerechnet in diesem Bereich.
Also wir hören, da wird viel gerechnet, ausgerechnet, vorgerechnet. Und bevor wir gleich ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Rechenspiel, machen wir kurz einen kleinen Schlenker. Ihr hört ja gerade eine neue Folge unseres Podcasts mit neuem Aufbau, neuen Rubriken und natürlich auch neuen Ideen. Und uns interessiert wirklich, wie findet ihr das eigentlich? Mögt ihr die Themen, den Mix und den Stil? Und wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, klickt doch gerne mal in die Umfrage in den Shownotes und sagt uns eure Meinung. Aber jetzt einmal zu dir, Arndt. Wir haben da mal einen kleinen Steckbrief vorbereitet.
Steckbrief. Zwei Biathleten spielen Fußball. Kopf gegen Nase, Nasenbeinbruch beim einen, Profidebüt in der Staffel beim anderen. Arndt Pfeiffers harzer Schädel hat den damaligen Ersatzmann 2008 überhaupt erst in die Staffel gespült. Ein Unfall als Startschuss, den der Junge aus dem Oberharz gar nicht gebraucht hätte. Es folgten 13 Jahre Biathlon-Weltcup mit einer Vielzahl an Podestplätzen. Ganz oben stand er nicht nur im Weltcup häufig. Fünfmal wurde er Weltmeister, einmal sogar Olympiasieger. All in all einer der größten im deutschen Biathlon-Business. Gleichzeitig ist der Familienvater stets kritisch umgegangen mit seinem Sport, insbesondere die Umweltauswirkungen durch Weltcup-Planungen mit langen Reisen, Streckenerrichtungen durch unberührte Landschaften und auch ja dem Schneezwang, egal was er kostet. Die Sache mit dem Schnee ist beim Biathlon auf Schalke nochmal eine ganz besondere. Rangekarrt aus der Skihalle Neuss, immerhin wird dort grüner Schnee produziert, also mit dem Strom aus den eigenen Photovoltaikanlagen. Der Schneetransport nach Gelsenkirchen wird dann noch klimakompensiert. Peiffer hatte das als Biathlet auf Schalke genauso im Blick wie mittlerweile als TV-Experte. Denn längst ist aus dem aktiven Peiffer ein ARD-Wintersport-Experte geworden. Dafür muss der übrigens keinen ausnocken.
Mit einer Kopfnuss zum Weltcup-Debüt. Das musst du uns erklären. Wen hast du da ausgenockt?
Das hängt mir immer noch nach. Ich gehörte ja damals auch der Trainingsgruppe Oberhof an und da wurde oft am Nachmittag, also was heißt oft, also einmal die Woche wahrscheinlich, am Nachmittag auch in der Halle gekickt. Wer mich kennt, weiß, dass ich kein besonders guter Fußballer bin. Und da habe ich mich wohl ein bisschen verschätzt, die Bewegung meines Gegenspielers Christoph Stephan, der damals in der Weltcup-Mannschaft war, falsch eingeschätzt und da sind wir so mit den Köpfen ein bisschen aneinander geraten und mein Hinterkopf war dann doch härter als seine Nase, die dann brach und dadurch konnte er in der Staffel nicht an den Start gehen. Das hat noch nicht ganz gereicht, dass ich am Start stand. Dazu musste noch Michi Greis Knieprobleme entwickeln und dann plötzlich war ich in der Staffel in Oberhof und hatte dort meinen ersten Weltcup-Einsatz. Ich war für den Sprint geplant und dann musste ich schon mal ein oder zwei Tage früher ran. So war
also
das.
Nicht Fußball spielen, aber ehrgeizig sein. Das ist eine schlechte Kombi, ne?
Ja, genau. Ja, kann sein. Ich habe aber Christoph auch noch zum Krankenhaus gefahren.
Das ist nett.
Das ist nett, ne? Ja. Genau. Und er hat es mir im Nachhinein nicht übel genommen, zum Glück.
Christoph Stephan übrigens auch kein Unbekannter. 2009 bei der WM in Pyeongchang Silber geholt, über die 20 Kilometer hinter Ole Einar Bjørndalen und Bronze mit dir in der Staffel unter anderem, mit Michael Greis und mit Michael Rösch. Wir haben uns jetzt hier so ein bisschen gemütlich gemacht auf der Pressetribüne und haben quasi so ein bisschen königlich, thronen wir gerade über diese Arena. Wie gefällt dir das Bild, was du da gerade siehst?
Ich finde es richtig schön. Es ist wie so ein Wimmelbild. Überall wird ein bisschen aufgebaut und überall passiert was. Also ich könnte jetzt hier den ganzen Tag sitzen. Und ich finde schon, dass es extrem schön aussieht, der Schnee in einem Fußballstadion. Dazu noch ein paar Fichten. Sieht doch wirklich toll aus. Gefällt mir sogar noch besser als vor 2 Jahren, als ich das letzte Mal hier war.
Das Wichtigste, auch das VIP-Zelt ist auch da. Das ist auch ganz wichtig. Und natürlich der Innenbereich.
Der Innenbereich,
und,
genau da.
Und die Band spielt da. Deswegen sind wir ja hier oben, weil die Band gleich probt.
Ja, das wäre schlecht.
Damit wir uns halt eben nicht anschreien müssen. hier in die Arena passen rund 63.000 Menschen. Hier ist es also riesig, das kann man so sagen. Deshalb haben wir ja unsere Moderatorin bei Biathlon auf Schalke, Stefanie Müller-Spierer, und unseren Kommentator Christian Dexne mit 2 Mikros losgeschickt. Die sollten einfach mal ihre Eindrücke schildern und aufnehmen, was für sie das Besondere hier auf Schalke ist. Und das hört ihr natürlich gleich in unserer neuen Rubrik Behind the Scenes. Wie fühlt sich das denn für dich an, auch jetzt als Experte, hier zu sein, statt in den Bergen oder in so einem klassischen Wintersportort?
Ja, es ist schon anders. Wobei ich muss sagen, häufig ist es ja so, dass auch bei Weltcup-Strecken rings, also links und rechts von der Strecke auch nicht so viel Schnee liegt. Also es kommt ja vor. Es kommt vor, dass bei Weltcup-Rennen das Wetter vorher so warm war, dass nur noch ein Kunstschneeband auf einer grünen Wiese liegt und ringsrum auch kein Winter herrscht. Das heißt, dieses Bild ist nicht komplett ungewohnt für mich, aber natürlich das Stadion, das macht den großen Unterschied. Man kommt aus den Katakomben und plötzlich steht man dann auf dem Schnee und man muss ja auch durch die Tunnel raus und wieder reinlaufen. Also das ist schon was Besonderes und dass das Publikum einen wirklich so umschließt hier. Im Weltcup ist es häufig so, dass eine Tribüne ist, meistens natürlich hinterm Skistand, an der Strecke sind Leute und hier ist man wirklich komplett eingekesselt und das ist, glaube ich, eine komplett andere Erfahrung und auch von der Geräuschkulisse nicht zu vergleichen mit dem Biathlonstadion.
Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass es natürlich auch grüne Strecken gibt außerhalb der traditionellen Wintersportorte, zum Beispiel Schonach zum Beispiel, der Weltcup der Kombinierer, der Anfang des Jahres ja abgesagt worden ist, weil es einfach nicht ging. Ist das die logische Konsequenz, dass dann solche traditionellen Orte irgendwann komplett rausfallen, weil ein Wettbewerb nur noch mit Kunstschnee überhaupt machbar wäre?
Ja, ich glaube, ohne Kunstschnee würden die meisten Weltcup-Veranstaltungen nicht mehr stattfinden. Also jeder Veranstalter muss ja wirklich schon ein Schneekonzept haben für den Fall, dass es ein paar Wochen zuvor nicht kalt wird. Also es wird viel mit Schneedepots über Sommern gearbeitet. In Ruhpolding gibt es ein Schneedepot, in Oberhof gibt es ein Schneedepot, in Novo Mesto, überall gibt es Schneedepots, wo, wenn mal eine kalte Phase ist, im Vorwinter wird so viel Schnee geschossen, der wird dann abgedeckt und dann hofft man einfach, dass irgendwie 70-75% davon übrig bleiben und dass man den dann verteilen kann. Das heißt, alle arbeiten schon damit und ohne Kunstschnee sähe es dann wirklich dünn aus bei vielen Veranstaltungen. Die wären alle nicht durchführbar. Das heißt, dieser Kunstschnee, der begleitet uns ja schon seit wahrscheinlich 10, 20 Jahren, ist das schon ein fester Bestandteil der Strecken. Das heißt, diese Veranstaltung hier, die unterscheidet sich eigentlich gar nicht so sehr von den Weltcuporten. Wenn man natürlich denkt, okay, in Antholz Naturschnee und ringsrum weiß und so, dann ist vielleicht ein Kontrast da. Aber wenn man in der Realität ist, der Unterschied dann doch gar nicht so riesig.
Aber wenn du das so hörst, dass zum Beispiel auch Wettkämpfe abgesagt werden müssen, was macht dir da am meisten Bauchschmerzen?
Ja, grundsätzlich überhaupt der Klimawandel macht mir Bauchschmerzen. Also ich bin erstens ein Freund des Winters. Das ist natürlich, oder der Winter und der Wintersport ist der es am ehesten merkt natürlich. Da macht 1,5 Grad Unterschied, machen da schon einen Riesenunterschied. Denn dann kommt vieles als Regen runter und eben nicht als Schnee. Oder es taut und friert eben nicht. Aber ich glaube, das ist ja ein Thema, was über den Sport hinaus uns alle betrifft und was wir alle spüren. Und wir müssen auch damit umgehen und natürlich hat man auch als Wintersport eine Verantwortung und muss damit umgehen, aber ich glaube, wir allein können es auch nicht heilen und man muss schon auch immer ein bisschen abwägen, wie viel bringt vielleicht auch so eine Veranstaltung und was investiere ich, was bin ich bereit zu investieren und am Ende ist die Frage, die Währung ist vielleicht nicht nur Geld, sondern die Währung ist eben auch CO2.
Jetzt arbeiten ja alle in diesem Winter auf dieses eine Großereignis hin, die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. Da gab es jetzt auch Meldungen, dass der Schnee knapp werden könnte. Wie fatal ist es denn für die gesamte Wintersportbranche?
Also ich glaube, Antholz kann ich mir nicht vorstellen, dass er da knapp wird im Biathlon-Bereich, aber es gibt natürlich noch mehr Sportarten und ich glaube, ein Alpinhang benötigt noch mal ein bisschen mehr Schnee, vor allem für in den Speed-Disziplinen. Das ist schon ein bisschen mehr, was da liegen muss oder ist schon ein bisschen größere Fläche. Grundsätzlich wird Wintersport natürlich schon immer stärker betroffen sein und die es natürlich besonders spüren, ist eben der Nachwuchs, weil Kinder sind schulpflichtig und die können eben nicht wie die Profis einfach dahin reisen, wo Schnee ist. Also wir waren ja auch viel unterwegs und wir konnten im November nach Skandinavien oder nach Lappland und haben uns da vorbereitet. Man kann auch in Skitunnel fahren oder ähnliches. Aber die Kinder, die zur Schule gehen, wie sollen sie diesen Sport ausüben, wenn eben in der Nähe vom Heimatort kein Schnee mehr liegt und die sind darauf angewiesen. Und deswegen habe ich schon ein bisschen Sorge, dass dieser klassische Wintersport so nach und nach ausstirbt vielleicht.
Wir müssen kurz festhalten, hier probt auch gerade die Band im Hintergrund. Wir sind nämlich bei der Vorbereitung gerade hier vor Ort. Also wenn es zwischendurch mal ein bisschen lauter werden sollte, weil, keine Ahnung, was die Gitarre ausgespielt wird, einmal alles durchgespielt wird, das hat hier alles so seinen Sinn. Aber ansonsten müssen wir da einfach ein bisschen lauter reden, müssen
wir uns anschreien. Da reden wir drüber. Ne?
Hauptsache nicht ausnocken, nur anschreien. Ja. Auf jeden Fall. Ich kann das ja nur so ein bisschen runterbrechen. Also damals, ich bin ja selber mal Skirennen gefahren und als dann in NRW zum Beispiel die Skihallen gebaut wurden, war das für uns total toll, weil wir konnten einfach noch Neues fahren. Ja. Und da in die Halle gehen. Würdest du das dann gleichbedeutend auch sagen, okay, es wäre natürlich traurig, wenn es irgendwann keinen Naturschnee mehr gäbe, aber dass so klassische Events oder dass so Events wie hier auf Schalke die klassischen Events irgendwann ablösen wird?
Also ich glaube, man kann sie beimischen, aber wenn es irgendwann gar keine Outdoor-klassischen Events mehr gibt, dann, ich glaube, dann kippt das Ganze irgendwann. Also ich finde das super, wenn so eine Veranstaltung eingestreut ist in Weltcup-Winter. Aber wenn wir sozusagen nur noch auf künstlich erzeugten Strecken oder sogar unter einem Dach Wettkämpfe austragen können, ich glaube, dann verliert der ganze Sport irgendwie so ein bisschen die Magie. Also ich finde, so Wintersport hat ja auch so eine gewisse Magie irgendwie.
Dieser Geruch, ne? Schnee morgens dann.
Auch die Ruhe. Also ich finde, wenn es wirklich schneit, dann ist es ja plötzlich so ganz ruhig und still und es ist wie so eine Decke, die alle Geräusche und alles dämpft. Und ich glaube, diese Magie, die geht dann einfach verloren.
Ja, auch dieses Knirschen, ne? Wenn man über Schnee läuft.
Das, genau.
Also der Naturschnee hat nochmal so eine ganz andere Geräuschkulisse als der Kunstschnee, finde ich.
Und ich finde auch, wenn es einfach schneit, das freut einen einfach. Also ich bin immer, wenn es zu Hause mal schneit und man geht vor die Tür und da liegt ein bisschen frisch.
Ja, und es ist total toll um 5 Uhr morgens dann, ne?
Ja. Und nee, aber ich freue mich großartig. Wirklich. Und die Kinder freuen sich auch immer. mal, ne? Ja. Also die, wenn Schnee ist, die rennen sofort raus und wollen dann irgendwie, egal was, Schneeengel machen und Schnee irgendwie rumschaufeln oder so. Und das ist ja einfach, da merkt man, das ist irgendwie was Besonderes.
Die kennen dann komischerweise auch kein Kälteempfinden mehr, ne? Wenn die Spaß dran haben, dann ist es auch egal. Dann können die auch mit ohne Handschuhe irgendwie im Schnee spielen.
Genau.
Bis sie dann abfallen, die Hände. Aber würdest du sagen, weil du ja gerade von dieser besonderen Magie gesprochen hast, dass auch solche Events dann irgendwann zu viel Show werden?
Ja, ich glaube, wenn es sie nur noch gäbe. Also ich glaube, zwischendurch ist das voll gut und das macht auch Spaß. Und das ist auch gerade auch dieser Termin so zwischen den Jahren, und das passt einfach super rein. Es darf halt nicht überhand nehmen. Und ich glaube, so richtig dieses Verschneite im Antolz, in Hochfilzen oder wenn es in Ruhpolding oder Oberhof auch schneit, das ist auch plötzlich eine ganz andere Stimmung. Also es gibt einfach auch gute Winter und weniger gute Winter, und wenn in Ruhpolding alles verschneit ist oder in Oberhof, dann ist es einfach auch nochmal viel schöner. Es ist einfach, macht mehr Spaß.
Jetzt kommen wir weg von der Stimmung. Jetzt fangen wir nämlich wieder an zu rechnen. Und zwar stellt man sich natürlich die Frage, was Biathlon in einer Arena eigentlich für die Klimabilanz und auch für die Nachhaltigkeit bedeutet. Also hat das sogar Vorteile?
Du meinst, weil die Leute nicht woanders hinfahren müssen, oder?
Erstens das, und unter anderem auch hat ja hier der Verein ein Nachhaltigkeitskonzept, das haben wir auch gerade gehört. Der Verein kompensiert Umwelteinwirkungen vom Schneetransport über ökologische Projekte, und der Schnee kommt aus der Skihalle Neuss, also wird also nicht neu produziert. Wie ordnest du das ein?
Ja, ich glaube, erstmal ist gut, dass die Skihalle Neuss nicht so weit weg ist. Also wir haben ja nachgeschaut, 25 Kilometer ungefähr.
Genau, ungefähr.
Ungefähr, ne?
Ungefähr, Pi mal Daumen.
Dann der Strom für die Schneeerzeugung in der Skihalle wurde nachhaltig produziert, also entweder über PV oder Wind wahrscheinlich. Das hilft, glaube ich, schon mal enorm. Das ist schon mal gut, dass er nicht ewig weit gekarrt wurde. Und man muss auch sagen, die Strecke hier ist natürlich auch keine 4-Kilometer-Runde, wie sie für einen Einzelwettkampf der Männer notwendig ist, sondern 1,4 Kilometer. Also man hat es natürlich auch nicht übertrieben, und man... Zum Beispiel der Schießstandbereich, das ist alles weiß, aber da liegt auch einfach eine weiße Plane. Also ja, man hat auch nur so viel Schnee eingesetzt, wie notwendig ist. Also man geht auch mit diesem Gut schon auch sorgsam um. Und ich glaube, das hält sich dann, das ist aber eher so eine Gefühlssache, es hält sich in Grenzen. Und ich finde es okay, weil ich glaube, dass das Konzept ganz gut ist. Und wenn sogar die Fahrt auch noch kompensiert wurde über Projekte, was ich jetzt nicht genau weiß, wie es konkret aussieht, klingt das erstmal sehr rund.
Und dieser Schnee wird ja auch wiederverwendet, wie wir gerade gehört haben. Also das wird hier nicht alles einfach weggeschmissen, ne? Sondern es wird weiterverwendet, dieser Schnee.
Genau, die Frage ist, wird er jetzt irgendwo anders hingefahren? Da müssen wir natürlich auch wieder, das müsste auch wieder kompensiert werden. Aber ich glaube, mit, also Schnee im Winter, also irgendwie kann man den noch benutzen. Und wenn man ihn beim Kindergarten in den Garten kippt, also da freuen sich die Kinder. Also ich glaube, irgendwie...
Und auf jeden Fall.
Also genau, da macht man halt eine kleine Rodelberg draus. Ne? Also ich glaube, den kann man auf jeden Fall verwenden. Das wäre jetzt schade, wenn er auf irgendeinem Parkplatz dann einfach vor sich hintaut.
Also Ann Pfeiffer hat genügend Ideen. Was mit diesem Schnee heute
vielleicht hier? Vielleicht eine Eistheke kann man bestimmt auch draus basteln.
Eine Eistheke auf jeden Fall. Eine Bar hätten wir schon. Ne? Können wir einfach mitnehmen. Ist doch großartig. Müssen wir auch einfach mal umrechnen, ne? Wie viel Schnee wir dann mitnehmen müssten.
Ja, weißt genau.
Wie groß ist dein Auto? Braucht man einen Anhänger?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, einen Kubikmeter kriegt man vielleicht noch rein in den Kofferraum.
Ich nicht. Aber gut, kriegen wir hin. Aber was wäre denn für dich so der Dealbreaker? Weil Kunstschnee ist ja gleich nicht Kunstschnee. Wo würdest du sagen, ja, dann lieber absagen? So funktioniert das nicht.
Man braucht natürlich die Gelegenheit, den Schnee auch zu schießen. Schierle Neuss haben wir angesprochen. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, also grundsätzlich muss es ja für eine Schneekanone auch kalt sein. Man kann damit Vorkühlung arbeiten, soweit ich das mitgekriegt habe. Das heißt irgendwie, aber minus 1 Grad muss es trotzdem irgendwie haben. Wenn es irgendwann zu warm wird, dann gibt es auch noch verschiedene andere Möglichkeiten. Das ist im Prinzip wie so ein Crashed Ice Maker irgendwie, nur der so ein bisschen schneeartig wird. Ich glaube, dann wird es irgendwann abstrus. Also ich glaube auch, dass es sich dann eher ökonomisch nicht mehr rechnet und dass das der Punkt ist, wo Veranstalter sagen, okay, jetzt ist, das können wir über Ticketpreise gar nicht mehr refinanzieren. Also es funktioniert einfach nicht mehr. Und darüber wird es gehen. Ich glaube nicht, dass es sich ökologisch in dem Moment entscheidet. Also für einen Veranstalter, der überlegt, rechnet sich das jetzt noch? Kann ich diesen Aufwand betreiben? Kriege ich es irgendwie hin, auch eine vernünftige Strecke hinzulegen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagen wir lieber ab.
Dann kommt das nächste Horrorszenario. Stell dir vor, wir haben irgendwann keine kalten Temperaturen mehr, sondern wir haben nur noch Sommer. Erik Lesser, unser Gast in der ersten Folge, hat gesagt, Biathlon auch auf Rollski kann ich mir auch vorstellen.
Das kann
Was sagst du dazu?
Ja, vorstellen kann ich es mir auch. Also ich finde, auf Schnee ist natürlich schöner. Also ich laufe auch lieber Ski, als dass ich Skiroller. Oder habe es auch immer so gemacht. Und ich finde gerade diese, wir haben vorhin über Magie gesprochen, das macht schon irgendwie der Winter und die weiße Strecke und Ski an den Füßen. Aber Biathlon an sich ist so ein starker Sport und so ein cooler Sport, dass der sich, glaube ich, auch auf Skirollern behaupten könnte. Also das glaube ich schon, dass das Produkt einfach so gut ist.
Vor allem, man könnte ja dann auch ein Ganzjahressport draus machen, ne?
Ja, da bin ich mal gespannt, ob dann die Leute irgendwann satt sind oder ob sie sagen, hey cool, dann haben wir irgendwie Biathlon-Liga-Betrieb und dann haben wir ab und zu mal irgendwie eine WM und das geht irgendwie so das ganze Jahr und wir haben eher so eine Sommerpause und eine Winterpause irgendwann mal. Aber ist ja letztlich alles denkbar, aber es wäre dann schon komplett anderer Sport irgendwie.
Aber gleichbedeutend mit dem Fußball, also Fußball gibt es ja gefühlt auch das ganze Jahr.
Genau, das stimmt. Das aber stimmt. Ich bin natürlich eher Team Wintersport, ne? Also, ja. Aber ich glaube schon, wenn ein Produkt oder wenn die Leute einen Sport mögen, dann werden sie den auch gucken. Und ich glaube, dass auch Events auf Skiroller cool sind. Und vor allem, wenn die Besten am Start sind. Das ist ja manchmal so bei den Sommer-Events, da sind die Leute vielleicht auch nicht drauf eingestellt, jetzt war Biathlon.
Ja.
Aber es waren vielleicht auch nicht alle Top-Leute am Start oder so. Ich glaube, wenn das dann wirklich sich so ein bisschen einspielt, dann gucken die Leute das auch. Wobei es natürlich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa, Biathlon im Winter, das ist ja für viele auch so...
Winterferien.
Genau.
Also auch das, was man zum Beispiel mit der Vier-Schanzentournee immer transportiert, ne? Das sind so Weihnachtsferien.
Genau, das ist einfach, der Zeitpunkt ist einfach auch gut. Viele Menschen sind zu Hause, machen sich's gemütlich. Neujahrsspringen ist, glaube ich, auch immer eines der meistgeschauten Sportevents überhaupt. Das ist für viele, glaube ich, schon auch so durchritualisiert und diese Rituale zu durchbrechen und neue zu schaffen, das ist wahrscheinlich eher die Schwierigkeit. Der Sport an sich ist stark genug.
Wie war das noch? Der Mensch ist schwieriger im Umlernen als im Neulernen.
Ja, kann ich mir gut
also
vorstellen.
Also da steht sich das Schwierige auf jeden Fall. So, also müssen wir im Grunde genommen einfach versuchen, einfacher umzulernen und neu zu denken. Zum Abschluss, wo siehst du die größten Chancen in dieser Entwicklung? Wo siehst du da ganz klar auch die Grenzen?
Also die größten Chancen sehe ich darin, dass man den Sport natürlich auch viel mehr wieder in die Städte bringen kann. Also angenommen, man hat wirklich viele Rennen auf Skirollern, dann kann man es natürlich überall machen. So wie beim Loop One Festival in München.
Ja.
Das war ja auch ein cooles Event, was mitten in der Stadt war, wo das zu den Menschen kam. Das war, glaube ich, eine tolle Veranstaltung und wird, soweit ich weiß, auch wiederholt. Das ist eine Riesenchance. Ja, die Gefahr ist so ein bisschen, dass Biathlon so ein bisschen diffus wird. Das ist immer mal und so hat das ja durch den Winter einfach einen festen Rahmen. Also der Winter beginnt, dann beginnt irgendwann die Weltcup-Saison und dann endet der Winter und ist die Weltcup-Saison vorbei und irgendwann gibt es einen Höhepunkt, WM oder Olympia. Das hat so eine gewisse Klarheit.
Ja.
Und das finde ich eigentlich schön und das ist ja auch beim Fußball, weil du den Vergleich gebracht hast, das ist ja irgendwie omnipräsent und dadurch hat man immer so ein Grundrauschen.
Ja.
Irgendwie kann man immer Fußball gucken. Gibt es Länderspiele, gibt es Pokalspiele, gibt es Ligabetrieb und weiß nicht was. Es ist immer was los und das ist dadurch für Menschen wie mich, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Fußball schauen, immer gefühlt irgendwie immer so da.
Ja, aber nicht Biathlon. Biathlon ist was Besonderes. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was müsste sich im Wintersport sofort ändern, damit er eine Zukunft hat?
Oh, ist gut, das kann ich gar nicht in einen Wunsch.
Ja. Ganz viele.
Ja, gut, der Wunsch wäre natürlich, dass wir die Klimaerwärmung stoppen, aber ich glaube, das ist jetzt schwierig. Also den Zug, der diese Geschwindigkeit hat, zu bremsen, ist wirklich schwierig.
Da reden wir gleich noch mit einem Experten von Fridays for Future drüber, mit Yassin Hinz. Der geht genau auf dieses Thema ein. Aber vom Blick in die Zukunft schauen wir jetzt einmal zurück in unserer neuen Rubrik Schnee von gestern.
Schnee von gestern.
Ah, du bist ja 2009 im Weltcup gestartet. Wenn du zurückdenkst, waren die Schneebedingungen damals eigentlich noch normaler als heute?
Oh, manchmal waren sie sogar schlechter. Also vielleicht waren sie normaler, aber es hat sich schon auch viel professionalisiert. Und oft ist es so, dass eine Kunstschneestrecke besser ist als eine Naturschneestrecke, weil der Schnee ist kompakter, der verträgt auch mal einen Temperaturwechsel besser. Also Naturschnee, wenn es mal taut, der ist auch gleich weg. Und kurzer Soundcheck hier.
Genau. du wurdest durchgerufen. An Piper, ja, kommen genau. Sie bitte.
Ich komme
1:13, 1:13.
Das
Wo
heißt,
waren wir stehen geblieben?
Ja, Schneebedingungen, genau.
Ja.
Das heißt, ich kenne es auch noch als Jugendlicher, dass wir einfach auch Winter hatten, wo wir fast gar keinen Schnee hatten. aber es kippte schon irgendwann. Also früher konnte ich immer bei mir zu Hause im Harz über Weihnachten irgendwie Ski laufen. Es war mal besser, es war mal schlechter und dann irgendwann fing es an, dass ich an Weihnachten einfach gar kein Schnee da war und dass ich Skirollern musste. Das hat mich total genervt. Das hat dann irgendwann angefangen, so ich sag mal so 2017, 2018, ja. Musste ich dann regelmäßig Skirollern über Weihnachten, wenn ich zu Hause bei meiner Familie war und konnte nicht Ski laufen. Und so, vorher ging es immer irgendwie.
Das wäre ja so meine Frage oder die naheliegende Frage gewesen. Hat das deine Saisonvorbereitung auch verändert?
Ich glaube, es hatte keinen riesen Einfluss, aber ich bin mal so die Jahre durchgegangen und es war oft so, dass ich in den besseren, also schneereicheren Wintern auch bessere Leistungen gebracht habe. Das hat, glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass man auch mehr Freude beim Training hat, dass man insgesamt es einem alles leichter fällt und dass natürlich viele Athleten der Konkurrenz sozusagen gute Bedingungen hatten. Also die Norweger, die hatten immer gut Schnee über Weihnachten. Und wenn ich dann Skirollern musste oder viel aufs Laufband musste oder ähnliches, ja, dann war es irgendwie zäher, die Vorbereitung. Und wenn wirklich Schnee lag und man konnte lange Runden laufen, man konnte in den Thüringer Wald über den Rennsteig laufen, das war dann auch nicht Arbeit. Das war einfach schön. Also das haben wir auch gern gemacht. Und wenn man aufs Laufband, auf dem Laufband Intervalle macht oder auf Skirollern, ist es irgendwie mehr Arbeit.
Also Speedskating und Eisschnelllauf auf Eis ist ja auch nicht das Gleiche, ne? Ja. Also Speedskating auf Asphalt und Eisschnelllauf. Würdest du denn sagen, dass sich das in den letzten Jahren eher spürbar zum Schlechteren entwickelt hat?
So, du meinst die Schneebedingungen und ähnliches?
Genau. In deinen Vorbereitungen auch?
Nee, ich glaube einfach durch diese Professionalisierung, dass sich viele darauf eingestellt haben, konnte es relativ konstant gehalten werden. Also wir haben trotzdem gute Bedingungen gehabt, aber dann hat auch angefangen in Schuhschön in der Nähe von Lillehammer, die haben dann schon ein riesen Schneedepot gehabt. Ja. Also das war ja vor 15 Jahren undenkbar, die brauchen kein Schneedepot, da schneit es dann eh stabil im November. Ja. Die haben das sozusagen dadurch ausgeglichen, aber das ist jetzt irgendwann auch ausgereizt. Also mehr als allen Schnee, den man in einem Jahr schießen kann, zu schießen und zu bunkern, kann man irgendwann auch nicht mehr machen. Und dann kippt es vielleicht ein bisschen.
Der komplette Schnee nach Norwegen.
Ja, genau. Da ist jetzt im Moment wieder total viel geschneit. Das ist ja trotzdem auch ein Auf und Ab. Die Tendenz ist natürlich schon so, dass man sagt, okay, so wenig Schnee hatten wir lange nicht an bestimmten Orten. Ich war im März in Schuschön selber zum Langlaufen nochmal und da lag noch Schnee, man konnte echt noch gut laufen und die haben alle gejammert, so schlecht wäre es noch nie gewesen. Aus meiner Perspektive habe ich gesagt, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Es ist März und es liegt Schnee, also das ist doch super. Aber auch die jammern halt auf anderem Niveau.
Das ist eine Sichtweise. Das ist auch gerade perfekt, weil jetzt kommen wir zum Hauptblock Wachs. Das ist ja auch ein großes Thema, musikalisch begleitet von der Band, die auch heute Abend hier spielen wird. Zu Beginn der vergangenen Saison, da ging es ja richtig rund bei diesem Thema Wachs. Fluorhaltige Wachse, die waren ja super schnell, aber eben auch ziemlich mies für die Umwelt. Seit letzter Saison sind sie verboten. Was heißt dieses Fluorverbot ganz praktisch für Biathletinnen und Biathleten? Für alle, die jetzt nicht ganz genau wissen, also warum das verboten worden ist und was es besser gemacht hat für die Biathletinnen und Biathleten.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob es jetzt für die Umwelt auch ein Riesen-Benefit war, weil ich weiß nicht, was jetzt für chemische Verbindungen drauf sind, die vielleicht möglicherweise auch nicht unbedingt besser sind. Also ob das jetzt für die Umwelt oder für die Gesundheit unbedingt besser war, kann ich nicht beurteilen. Ja. Der Weltverband hatte ja keine Wahl, weil es eine EU-Richtlinie ist und der musste gefolgt werden. Und das war natürlich für die ganzen Teams ein wahnsinniger Aufwand, denn also der komplette Wachstruck bei den Deutschen musste dekontaminiert werden, um diese Fluorverbindungen, die ja überall noch waren, loszuwerden. Denn die Ski werden ja jetzt auf Fluorverbindungen getestet. Das heißt, man musste jeden Skiclip und jeden Skisack und alles entweder wegschmeißen oder dekontaminieren. Also es war einfach eine Rieseninvestition. Und ich glaube, dass es den Deutschen Skiverband wahrscheinlich eine sechsstellige Summe gekostet hat, das umzustellen. Und die ganzen Wachse, man hatte natürlich Erfahrung über die Jahre, was funktioniert bei welchen Bedingungen. Das konnte man quasi alles einstampfen muss es neu machen und ich glaube, dass es vielleicht, ist aber auch nur ein Verdacht, für die kleineren Teams schwieriger war, das alles neu zu erarbeiten und dass das eher die Schere zwischen der Ski-Performance zwischen kleineren und großen Nationen eher größer gemacht hat. Also das ist so kurz zusammengefasst, was es so für die Teams ausgemacht hat. Und wie gesagt, ob das jetzt für die Umwelt ein Riesenvorteil ist, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Du hast es ja gerade so ein bisschen angesprochen, also letztendlich die finanzschwächeren Teams haben da mit zu kämpfen gehabt. Wie ist das denn in dieser Saison? Also ist das immer noch Thema oder halt eben nicht?
Na gut, Ski sind immer ein Thema. Also nach jedem Rennen wird natürlich überlegt, wie war der Ski und ähnliches. Ich habe mich in Hochfilzen mit einem Bulgaren unterhalten. Der hat schon sehr gejammert. Der hat gesagt, ja, ich habe in Östersund einfach keine Chance gehabt. Also ich war ganz gut drauf, aber ich habe einfach vom Ski gar keine Chance. Und ich hoffe, dass Bedingungen sind, wo unsere Schliffe, unsere Wachspräparation besser funktioniert. Aktuell habe ich keine Chance. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber ich habe gemerkt, auch man trifft ja auch mal Leute auf der Runde und kriegt so ein bisschen Gefühl dafür,
ja,
wie die Ski bei den anderen laufen. Und er hat gesagt, er hat keine Chance. Aber das ist natürlich auch eine Einzelmeinung. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die großen Teams eher das beste Material haben. Die haben natürlich auch höhere Budgets, betreiben größeren Aufwand. Wahrscheinlich werden sie etwas besseres Material haben.
Aber weil du ja gesagt hast, okay, man hat jetzt Fluor irgendwie verboten, aber natürlich gibt es Ersatzstoffe, Ersatzwachse. Wird das dann perspektivisch gesehen in 5 bis 10 Jahren so sein, dass auch der Wachs nochmal kontrolliert wird, ob der vielleicht auch umweltschädlich sein könnte?
Das weiß ich nicht. Das ist auch nur so ein bisschen aus dem Bauch heraus. Also ich weiß nicht, ob das jetzt alles super gesund ist, was immer überall da drauf ist. Ob das jetzt den riesen Impact hatte, dass diese Flurverbindungen verboten sind, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist es ja auch ein Thema, was eher immer mehr in den Fokus rückt, ähnlich wie PFAS. Also ja, vor 10 Jahren wusste auch kein Mensch, was PFAS ist. Ja, wir testen einmal den Countdown. So,
so an Pfeiffer ist bereit. Auf geht's.
Ich bin bereit für den nächsten. Ja.
Für das nächste. So, wann kommt der nächste? Zack. Oh, großartig.
Okay. Genau, also das hatte insgesamt natürlich ich hatte schon Angst, dass es wieder losgeht. Es hat natürlich einen großen Einfluss auf diesen ganzen Techniker- und Wachsbereich gehabt. Und jetzt ist es, glaube ich, jetzt erstmal wieder, also es ist jetzt kein großes Thema mehr, weil sich jetzt alles eingeschliffen hat. Es ging ja auch am Anfang darum, wie wird das getestet und wird da vielleicht irgendwie dann doch irgendwie betrogen oder weiß ich nicht. Also es war so ein riesen Themenfeld. Jetzt ist es sehr ruhig. Haben sich alle irgendwie angepasst.
Was bedeutet denn so ein Wandel zugunsten der Nachhaltigkeit am Ende auch für den Fairness im Sport?
Ja, die Fairness im Sport, ja, das ist natürlich, die ist ja eh in Frage zu stellen. Insofern, weil natürlich die ganzen Athletinnen und Athleten ganz andere Voraussetzungen haben. Also da schiel ich immer nach Norwegen oder überhaupt nach Skandinavien, die so viel bessere Schneebedingungen haben und wo die bis Mai, Juni teilweise da langlaufen können und bei uns sitzen alle schon auf dem Rennrad. Das ist sozusagen bei uns einfach ein kleiner Standortnachteil mittlerweile. Und allgemein natürlich die Teams, die größere Budgets haben, und da sind wir wieder beim Fußball, die haben natürlich andere Möglichkeiten. Aber es gibt auch Teams, die mit dem etwas kleineren Budget trotzdem richtig gute und erfolgreiche Arbeit machen. Und da ist für mich ein Beispiel auch das französische Team, die tatsächlich nicht so ein Riesenbudget haben.
Ja.
Und trotzdem
vorne mit dabei sind.
Ja, sehr vorne dran eigentlich, vor allem bei den Frauen. Und bei den Männern würde ich mal sagen, eher so auf Platz 2 vielleicht. Knapp hinter den Norwegern, die machen trotzdem, also Geld ist auch nicht alles. Also man muss es auch sinnvoll einsetzen. Und das Gleiche gilt vielleicht auch für die Nachhaltigkeit. Also ich muss mir überlegen, wie setze ich Mittel ein und wo lohnt es sich auch Dinge einzuschränken, auch gegen Widerstände, und wo ist es vielleicht, wo kann man es vielleicht auch aushalten, weil wenn ich das jetzt einschränke, schränke ich die Leute gefühlt extrem ein, ohne wirklich einen großen Effekt zu erzielen. Also das ist vielleicht dieses Abwägen.
Da sind wir wieder beim rechten Spiel, ne?
Ja, vielleicht ist es auch ein Rechtsspiel, genau. Und da muss man immer aufpassen, dass da, ja, manche Sachen erscheinen vielleicht sehr nachhaltig, sind es gar nicht, und umgekehrt, manche Sachen sind vielleicht gar nicht so schlimm, wie man es errechnet. Deswegen glaube ich, so ein bisschen neutraler Blick oder wirklich einmal durchrechnen hilft vielleicht.
Ich habe ja zu Beginn der Folge davon gesprochen, dass wir unseren Podcast vor dem Start in der neuen Saison einmal auf links gedreht haben. Neue Themen, weiter natürlich Weltklasse-Gästinnen und Gäste, aber auch neue Rubriken, und eine davon heißt Buckelpiste.
Buckelpiste.
Der Name Buckelpiste, der verrät es schon. Bei unserer Buckelpiste bekommst du ein paar kurze und manchmal knifflige Fragen gestellt oder Aussagen präsentiert, auf die du spontan eine Antwort geben musst. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Schaffen wir es auch ohne Countdown?
Schaffen wir, hoffe ich.
Ohne Countdown. Sehr gut. Fluorfreies Wachs ist immer langsamer.
Glaube ich nicht immer. Also es wird immer besser, vielleicht irgendwann gleich.
Punkt. Fluor macht vor allem auf nassem Schnee den Unterschied.
Ja, würde ich erstmal unterschreiben.
Hobby-Skifahrer brauchen über Wachs nicht nachdenken.
Ja, also vielleicht, ob man mal wächst.
Aber das wäre ganz gut für den Ski auf jeden Fall.
Ja, gelegentlich mal ein bisschen präpariert, aber ich bin auch jemand, wenn ich langlaufen gehe, mein Ski, der hat wahrscheinlich Wochen kein Wachs, Monate kein Wachs gesehen.
Aber ist das so, wenn du so hobbymäßig unterwegs bist und dann siehst du jemanden, der so schon, also wo der Belag schon so weißlich striemig ist, dass du hingehst und sagst, bitte, der arme Ski.
Ja, das ist ja immer also eher mein Belag, ist eher mein Belag, der so aussieht.
Okay, und dann beschwert sich dein Ski bei dir.
Ja, genau, ich bin so einer.
Okay.
Ich bin so einer.
Und der Ski sagt dann dem anderen hier meinen.
Also ich bin auch eher jemand, ich fahre lieber Fahrrad, als dass ich mein Fahrrad putze. Und ich fahre auch lieber, oder ich laufe lieber Ski, als dass ich da ewig rummache. Ne? Denke ich mal, die Zeit ist jetzt einfach besser eingesetzt. Und wenn es ein bisschen überfroren ist, ist es ja eh wurscht, da rutscht ja eh alles. Also wenn es natürlich wirklich nass ist und so und ich habe dann. Versuche ich noch einen Ski, der einen ganz guten Schliff dafür zu nehmen, aber eigentlich bin ich da schon. Ich habe so ein Wachs mal einfach einmal so draufschmiert. So ein bisschen,
so?
Ja, genau. Nichts bügeln
aber
und abziehen.
Aber mit so einer Tube?
Ja, das mache ich einfach auf so einen Filzblock oder so. Da schiebe ich das einmal rüber. Filzblock. Ich müsste es eigentlich nur ausbürsten, selbst das spare ich mir.
Und aber das rein. Ja, du brauchst halt eben einfach Leute, die dann den Rest machen, ne? Ja. Wie bei euch im Podcast,
bin wahrscheinlich Erik Messer macht den Rest. Genau, ich war immer verwöhnt. Und also ich bin wirklich so ein bisschen so ein Material. Ich sag's, ich will ein bisschen Materialschlampe bei sowas. Wirklich.
Frag doch mal Erik Lesser, ob er das für dich übernimmt.
Ja, der ist genauso. Außer mit gut, seinen Fahrrädern, mit seinen Fahrrädern sagen, nicht. Die sind immer gut geputzt.
Ich wollte gerade sagen, das hat er ja auch schon mal erzählt. Fahrräder sind immer gut geputzt. So, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was sich im Wintersport gerade verändert. Bei Schnee, bei Reisen, bei Kunstschnee, bei Wachsthemen wie Fluor und der Frage, wie nachhaltig kann so ein Wintersportzirkus überhaupt sein? Und ganz ehrlich, das ist ja nicht nur eine Diskussion innerhalb des Sports, sondern eine, die viel, viel größer ist, weil es am Ende um Klimaressourcen und natürlich Verantwortung geht. Deshalb wollten wir das Ganze nicht nur aus Athleten- und Verbandssicht einordnen lassen, sondern auch aus der Perspektive von Menschen, die seit Jahren genau dafür kämpfen, dass Klimaschutz konsequent umgesetzt wird, auch im Sport. Und dafür haben wir uns Unterstützung geholt. Yasin Hinz ist Sprecher von Fridays for Future Deutschland. Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was sich im Wintersport gerade verändert bei Schnee, bei Reisen, bei Kunstschnee, bei Wachsthemen wie Fluor und der Frage, wie nachhaltig kann so ein Wintersportzirkus überhaupt noch sein? Und ganz ehrlich, das ist ja nicht nur eine Diskussion innerhalb des Sports, sondern eine, die viel, viel größer ist, weil es am Ende um Klima, Ressourcen und natürlich auch Verantwortung geht. Deshalb wollten wir das Ganze nicht nur aus Athleten- und Verbandssicht einordnen lassen, sondern auch aus der Perspektive von Menschen, die seit Jahren genau dafür kämpfen, dass Klimaschutz konsequent umgesetzt wird, auch im Sport. Und dafür haben wir uns Unterstützung geholt, und zwar Yasin Hinz, Sprecher von Fridays for Future Deutschland. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Yasin, wenn du auf den Wintersport insgesamt schaust, vom Biathlon auf Schalke bis zu den klassischen Weltcups in den Bergen, passt dieser Sport in seiner jetzigen Form eigentlich noch zu dieser 1,5-Grad-Welt?
Mhm. Ja, das ist immer so eine Frage, wo man sich fragt, wo definieren wir 1,5 Grad, wo definieren wir, wie weit ein Sport da gehen kann. Ein Sport, wo man ja eigentlich irgendwie Leidenschaft mit verbindet, wo man ja auch irgendwie ein bisschen Freude, ne? Wenn man sich Sport anschaut, verbindet man Freude und Leidenschaft damit. Vielleicht auch so ein Fangefühl, vielleicht auch ein privates Gefühl, wenn man selber irgendwie gerne Wintersport macht. Und dann sehen wir aber auch, wie der Wintersport sich immer weiter entfremdet, wie er sich entfremdet von ja eigentlich seinen natürlichen Gegebenheiten, wenn dann immer mehr ja Kunstschnee genutzt wird und alles sozusagen weiß zugeballert wird, anstatt dass es vom Himmel fällt, so wie man es eigentlich kennt. Ja, wird es dann eigentlich ein bisschen unschön, und dann denkt man sich ja auch eigentlich, ja, ist auch unschön, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Und dann guckt man irgendwie auf eine Welt, ne, 2050 rechnet man so ein bisschen damit, Olympia kann nicht mehr natürlich ausgeführt werden, wenn wir so weitergehen in Europa, in Europa der schnellst erhitzende Kontinent. Alle Skigebiete in Europa, die etwas tiefer liegen, haben jetzt schon Probleme, werden noch horrend höhere Probleme haben, und ich glaube, da habe ich dann auch privat so ein bisschen die Sorge, ne? Ich gehe selber gerne Skifahren, und wenn man dann nicht mehr in den Skiurlaub fahren kann, weil man irgendwie keinen Schnee mehr auf der Piste hat, ist das schon ganz unschön. Ja.
Also da schlagen privat zwei Herzen in der Brust, wenn man das so sagen kann. Wenn wir jetzt mal so ehrlich sind, Hand aufs Herz, was müsste sich am Wintersportzirkus ganz konkret verändern? Bei Reisen, bei Kunstschnee, Wettkampfformaten oder auch in der Vermarktung, damit das wirklich mit konsequentem Klimaschutz dann auch zusammenpasst?
Mhm. Ja, spezielle Frage. Ich glaube, ich bin kein Experte, das möchte ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin niemand, der da irgendwie was vorschreiben kann und der da wissenschaftlich eine Analyse zu halten kann. Aber ich glaube, konkret müssen wir alle ein bisschen bewusster werden. Und klar ist, dass wir individuell die Klimakrise nicht lösen können. Ne? Niemand von uns wird sich da hinstellen können und dafür sorgen können, dass die Erderwärmung jetzt gestoppt wird. Ich glaube, das ist immer eine strukturelle und eine politische Entscheidung. Eine strukturelle Entscheidung, die in den Verbänden passieren kann. Wir sehen bei der FIS, die da irgendwie Wege einschlagen, wo sie sagen, okay, wir wollen hier klimaneutral werden bis 2030. Wir wollen dafür sorgen, dass die Weltcups geordneter stattfinden in einem kürzeren Rahmen und all dies und jenes. Ich glaube, genau speziell da muss man gucken, wie reisen die SportlerInnen an? Kriegt man irgendwie hin, dann einen natürlicheren Weg hinzubekommen? Müssen da vielleicht nicht alle Equipments mit dem Flieger kommen, sondern können sie dann auch mal mit dem Zug herkommen, das sind so übliche Sachen. Ich glaube, das sind Werte, ne? Und Natur- und Umweltschutz, das kriegt man irgendwie von zu Hause mitgetragen. Ich glaube, da kann man strukturell was verändern, indem man sagt, wir gucken erstmal auf die Bedingungen und dann gucken wir erstmal darauf, wie wir hier in unserem Verband erstmal was verändern können.
Ja. So, jetzt sind wir beim Leistungssport gewesen, ja. Hochleistungssport. Was kann denn jeder von uns selber tun? Also der Otto-Normalverbraucher, der jetzt sagt, über die Weihnachtsferien gehe ich Skifahren.
Kriegst total oft gestellt die Frage, was macht man als Otto-Normalverbraucher? Ich sag immer Jutebeute und Holzzahnbürste. Ja, fühlt man sich vielleicht ein bisschen wohl mit, aber ich glaube, letztendlich ist das nicht die Lösung. Ne? Also wir werden mit unserer Holzzahnbürste und vielleicht auch, wenn wir nach Innsbruck mit dem Zug fahren, nicht viel verändern können. Ich sage auch immer gerne, es nützt auch nichts, ob man jetzt einmal im Jahr nach Mallorca fliegt mit dem Flieger oder dreimal im Jahr. Letztendlich liegt die Entscheidung bei denen, die oben im Parlament sitzen, die in Berlin sitzen und drüber entscheiden. Ne? Wenn wir einen Bundeskanzler haben, der die Schrauben in eine andere Richtung dreht und klimapolitisch nicht mehr auf einem sehr strikten und geraden Weg ist, dann können letztendlich auch die Otto-Normalverbraucher nichts mehr machen.
Ja. Du hast gerade so schön diese Steilvorlage geliefert. Welche politischen oder strukturellen Entscheidungen wären denn aus deiner Sicht die wichtigsten Hebel, damit Wintersport in Zukunft dann wirklich auch nachhaltig funktionieren kann?
Ich glaube, der Wintersport steht ja in der ganzen Linie sozusagen ganz unten. Ne? Ich glaube, der Wintersport ist ja sozusagen das Produkt, was drunter leidet, was unter der Klimakrise leidet, wo man sagt, okay, da geht uns vielleicht eine Sportart verloren, wo wir eigentlich sagen, das macht uns richtig Spaß, da haben wir richtig Lust drauf, all das wegen der blöden Klimakrise. Und dann gucken wir nach Berlin und da will man dann irgendwie weniger Klimapolitik machen. Ich glaube, da muss man anfangen, wenn wir eine Wirtschaftsministerin haben, die immer weiter nach Gas bohren will und die Klimakrise sozusagen anheizen will. Und dann schadet das letztendlich auch der Piste, wo man dann Wintersport machen will. Ja.
Die Frage, die sich mir auch immer stellt, ist, also alle schienen auf dem Wintersport und irgendwie man hat so das Gefühl, die Wintersportler müssen jetzt das Klima retten. Aber wenn du jetzt auf einen Fußballplatz guckst, Flutlichtfreitag zum Beispiel. Flutlicht ist doch genauso umweltschädlich, in Anführungsstrichen. Nicht so nachhaltig.
Ja, genau. Ich glaube, das ist eben das Ding. Wir versuchen immer, irgendeinen Schuldigen zu finden, irgendeinen Verantwortlichen zu finden, der dann was besser machen soll. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, wir als Klimabewegung, als Fridays for Future, haben da versucht, immer den strikten Grat zu finden und zu sagen, das ist eine Sache, die muss politisch und strukturell passieren. Das kann der Sportler auf der Piste, das kann der Sportler am Fußballfeld nicht selber lösen. Und das ist eine Sache, die müssen wir gemeinsam angehen. Klar, gehört da ein Bewusstsein dazu. Ne? Eine Bevölkerung muss dazu bereit sein. Auch der Skisportler muss dazu bereit sein. Aber ich glaube, den Weg können wir nur einschlagen, wenn die Politik sie auch einschlagen will.
Also zusammenfassend kann man sagen, der Weg ist das Ziel und jeder von uns und jede von uns kann einen Teil dazu beitragen, in Zukunft nachhaltiger auch Wintersport zu betreiben.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Yasin Hinz.
Danke.
So, und jetzt haben wir gerade Yasin Hinz von Fridays for Future gehört. Wie wichtig ist dir eigentlich persönlich, dass der Wintersport umweltfreundlicher wird? Beschäftigt dich das auch im Alltag?
Also es wäre mir total recht, wenn es umweltfreundlicher werden würde. Und ich glaube, dass der Ansatz, schon mal die Reisen so zu machen, dass die Orte sinnvoll miteinander verbunden werden, ist total gut. Dass man auch bestehende Sportstätten nutzt, also das passiert jetzt ja bei den Olympischen Spielen in Cortina, dass nicht so viel, da nehme ich jetzt die Bobbahn raus, die wurde jetzt noch schnell hingebaut, aber viele Sachen waren schon vorhanden. Das Stadion in Val di Fiemme für Langlauf, gut, die Skisprungschanzen in Predazzo, die wurden neu gebaut oder ertüchtigt. Die hatten es aber anscheinend immer nötig. Und da gab es schon Schanzen an dem Hang. Also es da hat man schon versucht, irgendwie Sportstätten zu nutzen, die schon da waren, und die werden sich mit Sicherheit auch weiter genutzt. Also das finde ich schon mal wichtig, und das habe ich natürlich anders erlebt in Sotschi und Pyeongchang, und da wurden natürlich viele Sachen gebaut, die in dem Sinne nie wieder genutzt wurden. Also das ist schon mal ein Punkt. Grundsätzlich ist es natürlich leicht zu sagen, naja, wir machen nur noch Wintersport dann, wenn es die Bedingungen hergeben, und sonst sagen wir es halt ab. Ja gut, aber es ist natürlich, da hängt ein bisschen was dran.
Ja.
Also da muss man schon auch die Veranstalter verstehen, dass sie sich natürlich mit Kunstschnee auch absichern müssen, weil es werden Tickets verkauft, es werden Investitionen getätigt. Ja, dann schneit es halt nicht. Gut, dann sagen wir halt den Weltcup-Oberhof ab. Das funktioniert in der Realität nicht so gut. Und dass Events kleiner werden sollen, oder ja, ich glaube nicht, dass sie extrem überbevölkert sind im Biathlon-Sport, und es macht natürlich auch den Sport irgendwie aus. Und ich finde, man hat ja den krassen Vergleich zu den Corona-Jahren, wo eben die Stadien leer waren und die Leute konnten natürlich trotzdem Biathlon gucken zu Hause, aber es hat schon auch das Erlebnis vom Bildschirm geändert. Also, dass irgendwo was los ist und ja. So, das tut den Menschen schon auch gut, mal zusammenzukommen und Spaß zu haben. Und das ist für mich ja auch ein Punkt, den man abwägen muss. Also wenn ich eine Sportveranstaltung habe, wo ich Nationen zusammenbringe, die zusammen fröhlich zuschauen, und wo es eben keine Ausschreitungen gibt oder ähnliches, und das passiert im Wintersport nämlich, dass sie wirklich gut sowas zusammen genießen können, das finde ich, ist ja auch was wert.
Ja, bevor wir gleich wieder richtig tief einsteigen, haben wir heute noch was Neues für euch. Aber jetzt gibt's bei uns im Podcast eine kleine Extra-Rubrik. Behind the Scenes heißt die. Also wir gucken dahin, wo man sonst nicht so richtig hinkommt. Hinter die Kulissen, in die Abläufe, in die Stimmung. Da, wo Sport nicht nur stattfindet, sondern vor allem auch gemacht wird. Und dafür sind wir heute natürlich am perfekten Ort. Denn Biathlon in der Arena auf Schalke, das ist nicht irgendein Rennen. Das ist die größte Biathlon-Veranstaltung der Welt. Über 40.000 Fans, Flutlicht, Partymodus und das alles in einem Fußballstadion. Zum 22. Mal steigt die World Team Challenge. Für viele Biathlon-Fans ist das längst Tradition zwischen Plätzchen und Jahresabschluss. Und weil wir euch da nicht nur von erzählen wollen, nehmen euch jetzt Stefanie Müller-Spirrer und Christian Dexne mal mit. Dahin, wo es knistert, wo es laut wird. Dahin, wo es knistert, wo es laut wird und wo man merkt, das ist hier wirklich eine ganz eigene Biathlon-Welt, ein ganz eigenes Biathlon-Universum. Also, Bühne frei für unsere Behind-the-Scenes-Runde mit Stefanie Müller-Spirrer und Christian Dexne.
Behind-the-Scenes.
So, 2 Stunden vorm Rennen. Ich stehe hier im Spielertunnel rum. Das ist ja auf Schalke ein Tunnel, der so einem alten Stollen nachempfunden ist. Und hier ist eigentlich ganz gut, weil die Sportler jetzt hier so langsam, aber sicher ankommen. Und ich habe die Gelegenheit, mit allen hier mal kurze Gespräche zu führen. Wie waren die letzten Tage? Was ist gerade so passiert? Zuletzt ist hier Joscha Burkhalter durchgegangen, der Schweizer. Servus. Der mir erzählt hat, dass er hier 8 Leute dabei hat. Seine Geschwister, seine Eltern, Onkel und Tante. Außerdem seine Freundin. Jetzt kommen hier gerade die beiden Tschechen vorbei. Hallo, servus. Und gehen rein. Also, hier ist für mich die wichtigste Informationsquelle. Die Tschechen habe ich jetzt verpasst für euch. So, jetzt sind wir mitten in der Arena und ihr hört schon, wie laut es gerade wird. Denn hier geht jetzt so ungefähr 1,5 Stunden vor dem Hauptrennen das Juniorenrennen zu Ende. Hier sind 10 Paare 15- bis 18-jährige Nachwuchsbiathleten gegeneinander gelaufen. Und das Team Rolling Stones hat hier eben gerade gewonnen. Das ist nämlich ganz witzig, denn die Teams haben Namen bekommen von Künstlern, die hier schon mal aufgetreten sind. Heute Mittag bei der Mannschaftsbesprechung war es ganz witzig, denn ein Team bekam den Namen Team Helene Fischer. Das sorgte natürlich für einen großen Lacher bei allen. Jetzt haben die Stones gewonnen. Die meisten von den jungen Sportlerinnen und Sportlern kannten die Rolling Stones gar nicht. Es gab eben auch noch Coldplay, Taylor Swift und ein paar andere. Und das war jetzt hier ein großes Spektakel, eine Riesenshow für die jungen Leute, hier vor bestimmt schon 20.000 Leuten im Stadion zu laufen. Es wird langsam, aber sicher immer voller. Und ein paar von denen waren so aufgeregt, die haben am Anfang ständig vergessen, ihre Strafrunden zu laufen. Und dann gibt es natürlich das Problem, dass sie dann beim Wechsel 30 Sekunden Strafzeit abwarten müssen. Das dauert viel länger, als die vielleicht 15 Sekunden eine Strafrunde zu laufen. Ja, das sind meine Eindrücke vom Juniorenrennen, was jetzt hier gerade eben zu Ende gegangen ist.
Ja, inzwischen bin ich oben in meiner Kabine angekommen. Ich bin heute ein bisschen schlecht bei Stimme. Leider habe ich mir irgendwie ein bisschen den Hals verkühlt und bin so ein bisschen heiser. Mal gucken, ich habe hier gerade einen Tee eingegossen, habe hier noch so ein paar Lutschpastillen und hoffe, dass es dann gleich auf dem Sender sich trotzdem einigermaßen stabil anhört. Im Moment werden gerade die Sportler vorgestellt. Jetzt gerade Marlene Fichtner und Dalino Riedmüller kommen in die Halle unter großem Jubel. Stadion ist jetzt auch schon richtig voll, ist gerade abgedunkelt. Scheinwerfer wandern hier so ein bisschen hin und her. Und die Stimmung ist, wie immer hier auf Schalke, wirklich atemberaubend. Das ist wirklich was ganz Besonderes. Und in ein paar Minuten geht's los. Da bin ich auf Sendung.
So, Arndt und ich, wir mussten jetzt die Position wechseln. Wir waren im Innenraum an unserer Moderationsposition. Dann ging es hoch auf den Oberrang. Und jetzt wieder runter. Arndt, so viel hin und her. Verträgst du das vor Weihnachten eigentlich?
Ja, ich glaube, das ist gerade gut, weil ich ja so viel Plätzchen gegessen habe, habe ich ja schon erzählt. Das heißt, ein bisschen Bewegung ist für mich immer gut. Ja, und es ist ja auch recht frisch hier, ne? Also, da wird er wenigstens warm.
Ey, du bist Wintersportler gewesen, was soll das? Also, wir versuchen uns jetzt hier warm zu halten, bis es direkt weitergeht.
Oh, wie ist das schön, oh, wie ist das schön. Dröhnt hier durch die Arena auf Schalke. Das Rennen ist zu Ende. Alle warten auf die Siegerehrung, die gleich stattfindet. Und nach 9 Jahren hat mal wieder eine deutsche Mannschaft gewonnen. Was war das für ein Verfolgungsrennen gerade? Justo Strelo schießt kein einziges Mal daneben. Janina Hettich war es nur einmal. Also überragend am Schießstand und verdienter Sieg für das deutsche Paar. Hat super Spaß gemacht, das mit Arndt zusammen zu kommentieren. Jetzt gibt es gleich noch ein großes Höhenfeuerwerk. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt verstehen kann. Hier, es ist so laut um mich rum. Ja, Höhenfeuerwerk und dann ist das Biathlon-Jahr 2025 zu Ende. Die Saison natürlich noch lange nicht. Da gibt es ja dann vor allen Dingen im Februar die Olympischen Spiele in Antolz. Und ich glaube, da freuen wir uns alle schon sehr drauf.
Behind the Scenes.
Also bevor wir jetzt gleich auf die Zielgerade dieser Folge einbiegen, haben wir noch was Neues für euch im Podcast. Unsere neue Rubrik heißt Après-Ski und keine Sorge, hier gibt's keinen Pflichtschlager und auch keine Skibrillenregel. Aber die Stimmung ist genauso, wie man es halt eben vom Après-Ski kennt. Bisschen entspannter, bisschen persönlicher und oft lernt man sein Gegenüber dann nochmal ganz anders kennen.
Après-Ski.
Deshalb zum Abschluss, wir haben noch 3, 4 kurze Fragen an dich, Arndt.
Bist Sehr du gern. Ready? Ich bin ready.
Raclette oder Fondue?
Raclette.
Silvester entspannt auf der Couch oder Party bis um 4?
Auf jeden Fall entspannt.
Vorsatz fürs neue Jahr oder schauen wir mal, was wird?
Schon Vorsatz, weniger Handyzeit.
Ganz zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr habt gerade unseren Podcast in einer neuen Version gehört, mit neuem Aufbau und neuen Ideen. Uns würde total interessieren, wie euch das gefällt. Wenn ihr mögt, klickt in die Umfrage in den Shownotes und gebt uns unser Feedback. Ja, und das war unsere Folge mit Arndt Pfeiffer hier aus der Arena auf Schalke. Arndt, vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften und du die Zeit für uns genommen hast.
Hat Spaß gemacht.
Ja, und in 2 Wochen geht es natürlich weiter mit einer neuen Folge Sportschau Wintersport Podcast. Bleibt gespannt und startet gut rein in dieses neue Jahr. Ciao und bis bald.